Liebe Fugis, es ist Samstag, der 4. April. Markus und ich tauchen wieder in die Schlagzeilen der Woche und suchen das Gold für euch. Markus, welche Themen hast du für uns dabei?
Ich werde über christliche Feiertage sprechen und euch dann in die Welt der kleinen Faschistin von Jérôme Leroy einführen. Marc, was hast du für uns dabei?
Ich habe die sogenannten Heimatstrom-Memes, antifaschistische Memes im Faschogewand dabei. Und wir sprechen darüber, warum Sportkleidung für Frauen immer noch eine Geschichte der Fremdbestimmung ist.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Der christliche Kalender prägt zwar den deutschen Jahresrhythmus, doch die gesellschaftliche Wirklichkeit weicht zunehmend davon ab. Seit Jahrzehnten sinkt der Anteil der Christinnen in Deutschland. Seit den 1950er Jahren hat er sich halbiert, von damals 96% auf gegenwärtig rund 44%. Das sind so 36,6 Millionen der 83,5 Millionen Bürgerinnen in Deutschland. Der Rückgang der Mitgliederzahlen der beiden großen christlichen Kirchen hält an. Fast 40 Millionen Menschen leben heute konfessionslos und bilden damit die größte soziale Gruppe, also 48% unserer Bevölkerung. Mehr weltliche und pluralistische Gedenktage könnten der Vielfalt der Bevölkerung besser Rechnung tragen und politische sowie kulturelle Teilhabe stärken. Die Privilegien der Kirche sollten überdacht werden. Zudem könnten zusätzliche religiöse, humanistische und demokratische Gedenk- sowie Feiertage eingeführt werden.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Liebe Fugis, ihr wisst es, heute ist der 4.4., es ist Kar-Samstag. Dieser Tag markiert das Ende der Fastenzeit und es ist zugleich ein Tag der Grabesruhe Jesu Christi. Umgangssprachlich wird er oft fälschlicherweise als Ostersamstag bezeichnet. Der echte Ostersamstag ist jedoch erst der Samstag nach Ostersonntag. Der Abschluss also der Osterwoche. Er gehört zur sogenannten stillen Woche und wird traditionell ruhig begangen. Erst mit der Osternacht, die meist am Abend des Samstags gefeiert wird, beginnt die eigentliche Osterfreude. Liebe Fugis, aber wen interessiert das aktuell wirklich noch mit Blick auf die zuvor genannten Zahlen? Die deutsche Realität bleibt diffus und widersprüchlich. Christliche Feiertage bestimmen, wie ich sagte, den Jahresrhythmus, während der Anteil gläubiger Menschen seit Jahrzehnten deutlich sinkt und die Gesellschaft zunehmend säkularisiert ist. Eine zeitgemäße Begründung für die privilegierte Stellung christlicher Feiertage fehlt vollends, während weltliche, andere religiöse oder pluralistische Feier- und Gedenktage vernachlässigt bleiben. Regional unterschiedlich geregelte Feiertage verschärfen zudem die Ungleichheiten zwischen den Bundesländern. Um eine vielfältige, moderne Gegenwartsgesellschaft wiederzuspiegeln, bedarf es daher der gesetzlichen Etablierung mehrerer weltlicher bzw. demokratischer Gedenk- und Feiertage. Was wäre denn mit einem gesetzlich geregelten internationalen Frauentag, mit einem Weltkindertag, einem Tag der Menschenrechte, einem Tag der Vielfalt, einem Tag der Migration, einem Tag der Freundschaft und Verständigung, einem Gedenktag für die Opfer von Diskriminierung und Rassismus, einen Holocaust-Gedenktag, Umwelt- und Klimagedenktage und so weiter und so weiter. Weltliche Feiertage gibt es bundesweit nur drei, nämlich Neujahr, den Tag der Arbeit am 1. Mai und den 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit. Die sechs christlichen Pendants, deren genaue Termine nach dem Kirchenkalender variieren, sind dann wiederum Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstmontag, Christi Himmelfahrt und die beiden Weihnachtstage. Daneben gibt es regionale oder sogar lokale Regelungen, die das Ungleichgewicht zugunsten der Kirchen drastisch vertiefen. Heilige Drei Könige am 6. Januar, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt, Reformationstag, Allerheiligen. Und das variiert von Bundestag zu Bundestag. Die gleichberechtigte Freiheit aller Bürgerinnen setzt aber voraus, religiös-gesetzliche Feiertage durch weltliche, demokratisch legitimierte Tage zu ersetzen, damit niemand aufgrund der Religion bevorzugt wird. Solche Privilegierungen religiöser Feiern benachteiligen andere Weltanschauungen und die Religionsfreiheit von Nichtreligiösen sowie von gesellschaftlichen Minderheiten. Gleichzeitig bleibt unklar, wie konkrete neue Feiertage politisch und gesellschaftlich sinnvoll eingeführt werden könnten, ohne Kultur- und Religionskonflikte sowie Identitätskämpfe zu provozieren. Das hat natürlich oder hätte politische Konsequenzen. Eine Reform des Feiertagskalenders müsste gesetzlich verankert werden, um Gleichbehandlung von säkularen, religiösen und kulturellen Erinnerungen sicherzustellen. Dafür wären Konsultationen mit Bundestag, Ländern und der Zivilgesellschaft nötig. Es hätte aber auch gesellschaftliche Konsequenzen. Mehr weltliche bzw. pluralistische Gedenktage könnten die gesellschaftliche Repräsentanz erhöhen, das Miteinander stärken und Migrationserfahrungen sichtbar machen. Gleichzeitig bedarf es einer bedingungslosen Inklusion, um Konflikte zu vermeiden. Natürlich wird immer von ArbeitgeberInnenseite gesprochen, dass solche Feiertage das Wirtschaftswachstum behindern würden, dass dann ein unglaubliches Geld verpulvert werden müssten. Aber im Endeffekt handelt es sich bei dieser Debatte darum, ob Feiertage gestrichen werden von ArbeitgeberInnenseiten, eigentlich nur um so eine versteckte Form der Lohnkürzung, zumindest aus meiner Sicht. Das hätte auch politische Konsequenzen, nämlich die Lehrpläne sollten mehr historischen und kulturellen Kontext zu diversen Feiertagen und Gedenktagen anbieten, um das Verständnis für die unterschiedlichen Identitäten und Kulturen in unserer Gesellschaft zu fördern. Thomas Gesterkamp hat in der Taz am 1. April zu diesem Thema einen wunderbaren Artikel geschrieben, den möchte ich euch sehr empfehlen, und ich möchte hier, bevor ich mit Marc in den Talk gehe, nur seine Schlussfolgerungen ans Ende stellen. Ich zitiere ihn: Mehr weltliche Anlässe würden eine diverse und säkularisierte Gesellschaft besser spiegeln als die einseitige Orientierung am Christentum. Initiativen in diese Richtung indes dürften zu heftigen Kulturkämpfen führen. Denn in der Politik wagt kaum jemand, an den vielfältigen Privilegien der christlichen Kirche zu rütteln. Zitat Ende. Marc, meine Frage an dich: Mehr Demokratie wagen und dafür mehr Religion abbauen?
Überhaupt gar keine Frage, selbstverständlich. Aber ganz wichtiger Hinweis, glaube ich nicht auf dem Rücken von Arbeitnehmenden. Also wir können die Feiertage nicht streichen. Du hast mir den Artikel geschickt, ich fand den total interessant, total spannend. Habe es in meiner eigenen Biografie erlebt, aus Baden-Württemberg nach Hamburg ziehen. Da fallen einige Feiertage weg. Und das ist, also das war so eine Auseinandersetzung mit dem Thema, was du dann zum ersten Mal, glaube ich, merkst, dass Kundinnen aus Süddeutschland irgendwie gar nicht da sind, nicht erreichbar sind, und dann fällt einem das nochmal so besonders auf. Und ich finde die Idee, die auch in dem Artikel ja nochmal, was heißt vorgeschlagen wird, aber angedacht wird von Gesterkamp, dass du sagst, es gibt mehr säkulare, oder es wäre gut, mehr säkulare Feiertage zu haben für demokratische Errungenschaft, historische Zäsuren und so ähnlich, finde ich eine total spannende Idee. Ich habe mich, als du den Artikel vorgeschlagen hast, im Vorfeld auch mal kurz damit auseinandergesetzt. Ich habe die Zahl gefunden, dass jeder arbeitsfreie Feiertag 8,4 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung kostet. Das ist natürlich jetzt keine neutrale, naturgegebene Tatsache, sondern man kann das ja auch umdrehen. Das wird ja oft als politisch gesetztes Argument irgendwie in so einem arbeitgebernahen Lager genutzt. Du kannst es aber auch umdrehen. Wenn du Feiertage streichst, ist das ja faktisch fast eine versteckte Lohnkürzung. Also du kannst es ja auch umdrehen. Insofern, wir brauchen die Feiertage auf jeden Fall. Und für mich abschließend, ich finde, ich kann euren Gedanken, deinem und dem von dem Autoren, total folgen. Ich finde auch, wenn wir sagen, dass die Feiertage so ein Bewusstsein formen für was ehren wir, wo halten wir inne, an was soll man eigentlich denken, was wertschätzen wir denn als Gesellschaft so, dass wir dafür einen arbeitsfreien Tag machen, dann sollte die Verteilung nicht nur fairer sein über Bundesländer hinweg, sondern irgendwie auch zeitgemäßer und demokratischer. Also ich finde, es spricht sehr, sehr viel dafür, das irgendwie umzudenken. Mal sehen, was da auf politischer Ebene machbar ist. Aber ich wäre total dafür.
Ja, ich wäre dafür, dass vor allem alle religiösen Feiertage gestrichen werden, weil du musst sehen, die Hälfte der Gesellschaft ist konfessionslos. Und dann müsste man sagen, okay, wie schaffst du eine Fairness? Und insofern muss man sich auf Feiertage fokussieren. Ich bin auch dafür, keine Feiertage zu streichen einfach, sondern neue zu kreieren, die wirklich die Werte der Gesellschaft, in der wir leben, spiegeln und auch sozusagen zum Spiegel der Gesellschaft werden, aus einer pluralistischen Perspektive heraus. Und das fände ich halt spannend, aber die religiösen Feiertage, weil dann kommt man auch nur zu interreligiösen Konflikten, und Religion ist sozusagen, ich bin selbst natürlich sehr religionskritisch, aber ich finde das sehr, sehr gut, wenn wir die religiösen Feiertage streichen und dafür neue pluralistische Feiertage setzen würden. Marc, feiern wir mit dir weiter oder wo führst du uns hin?
Ob wir feiern oder was streichen, das diskutiere ich mit dir gleich. Ich bin über einen Meme-Trend gestolpert, und zwar über die sogenannten Heimatstrom-Memes. Die beschreiben einen satirischen Trend, in der die rechte Bildsprache gegen rechte Energiepolitik und Ideologie verwendet wird.
Die neuesten Trends, Innovation und Aufreger. Design.
Ja, Markus, liebe Fugis, vielleicht haben es einige von euch gesehen in den sozialen Netzwerken. Unter anderem der Volksverpetzer hat auch einen Artikel darüber geschrieben, die sogenannten Heimatstrom-Memes. Das sind KI-generierte Posts, die sehen aus wie Plakate aus völkischer oder NS-naher Propaganda. Die werben jetzt diesmal aber nicht für Abschottung oder Heimat oder andere Sachen, sondern für Wind, Sonne, Wärmepumpen, nachhaltige Energie sozusagen aus heimischer Produktion. Das ist das Augenzwinkern, der Satire-Moment dabei, weil der Hintergrund ist, dass es so einen politischen Widerspruch freilegt. Rechte Parteien sprechen irgendwie ständig von Heimat, von Souveränität, von Unabhängigkeit, verteidigen in der Energiepolitik aber dann oft eine fossile Abhängigkeit. Unter anderem. Und das ist unter anderem auch auf Bildschlagzeilen aufgebaut, die immer wieder sich darum drehen, dass Deutschland Energie, dass wir abhängig sind, dass wir Energie zu teuer einkaufen, obwohl wir eigentlich sehr, sehr viel exportieren und so weiter. Also es gibt da so belastbare Fakten und Schlagzeilen, gegen die sich das wendet. Und als Pointe wird eben diese rechte NS-Propaganda Ästhetik zitiert. Für alle Fugis, die das nicht kennen, da sehen wir irgendwie eben in dieser 30er-Jahre-Ästhetik von Illustrationen, irgendwelche durchtrainierten blonden Typen, die auf ihren Dächern sitzen. Es sind in manchen Memes zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare eingebaut. Da wird der Bruch innerhalb des Bildmotivs schon klar, bei vielen aber gar nicht, sondern du musst den Kontext kennen, du musst verstehen, um welche energiepolitischen Themen es sich handelt, um dann zu verstehen, was sozusagen der Bruch mit dieser Nazi-Ästhetik und der Aussage ist sozusagen. Ich habe schon erwähnt, es dreht sich vor allen Dingen um Bildmeldungen unter anderem, die hier auch immer wieder zitiert werden. Ich verlinke einfach den Volksverpetzer-Artikel mal, da sieht man ganz gut auch den politischen Hintergrund aufgerollt sozusagen. Für mich ist aber viel interessanter, was ich auch mit dir diskutieren will, Markus, sind die Heimatstrom-Memes wirksam, weil sie so einen echten politischen Widerspruch freilegen und weil rechte Akteure Energie immer als Frage von Heimat, von Stärke, von Unabhängigkeit vertreten oder auch inszenieren? Also sagen wir, die Memes entlarven das klug? Oder sagen wir, und das ist eher so ein bisschen, wo ich liege, die sind zwar witzig, wenn du den Kontext kennst, aber man muss sich schon mit dem Thema auseinandersetzen und du musst das zu dechiffrieren wissen. Wenn du da durch deinen Algorithmus scrollst, da zuckt man erstmal zusammen, so ging es mir auch, weil es einfach aussieht wie NS-Propaganda-Posts, die jetzt irgendwie durch Social Media sich plötzlich durchsetzen. Also ich finde das Thema gut. Ich finde auch, das hatten wir letzte Woche ja auch, es ist immer eine interessante Strategie, die Rechten mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen oder auf die eigenen Aussagen mal zu pochen. Ich finde das Spiel mit dieser Ästhetik aber sehr, sehr problematisch, weil ich finde, dass diese Memes so mit Bilderwelten, mit Symboliken, mit Affekten spielen, die eben ganz nah am Nationalismus oder Schlimmerem gebaut sind. Und wenn du nicht genau hinschaust oder wenn du dieses Dechiffrieren der satirischen Kontexte nicht verstehst, dann ist es einfach, sind es einfach rechte Codes, die verbreitet werden und eben diese NS-Ästhetik. Deswegen, ich finde, auf so einem satire-intellektuellen Level ist das irgendwie eine lustige Aktion, aber so ein bisschen freigelassen in Social Media finde ich es extrem problematisch, weil hier wirklich, wie ich auch schon gesagt habe, nur ganz selten in der Bilderwelt selber die Ästhetik gebrochen wird. Das hätte man sozusagen aus Design-Perspektive hätte man das, finde ich, viel deutlicher machen müssen, dass das jetzt nicht echte Propaganda ist, sondern eben immer queere Menschen einbauen, People of Color. Wie auch immer, habe ich jetzt kein Konzept für, aber so ist es viel zu nah dran und nicht direkt entschlüsselbar als Satire. Deswegen meine Frage an dich, Markus. Findest du, das ist ein Beispiel dafür, dass diese rechte Ästhetik so dominant ist mittlerweile, dass selbst die Kritik die Bildsprache übernehmen muss, um sichtbar zu sein?
Ja, das ist also ein ganz spannendes Beispiel, weil es so Ambivalenzen in sich trägt. Auf der einen Seite haben wir natürlich eine Dominanz auch rechter Ästhetiken, die wir überall beobachten können. Und da wir sie erkennen sofort und als rechte Ästhetiken lesen, zeigt sich ja schon der Erfolg oder auch so eine bestimmte kulturelle Dominanz rechter Ästhetiken. Das ist das eine. Also es gibt einen Zeitgeist wieder oder es gibt vielleicht auch eine Konditionierung wieder. Vielleicht ist es auch eine Konditionierung eines bestimmten politischen Milieus. Aber auf jeden Fall ist das ein Punkt, der relevant ist. Und dann ist die Frage, was bewirkt das? Also was du auch beschrieben hast. Und der Weg, der gegangen wird von konservativer Seite, also vor allem von Seiten politisch dann der CDU, CSU, ist so zum Thema Migrationspolitik. Wir machen doch das Gleiche, nur anders halt, besser, demokratischer. Und dieser Versuch erstmal mit der gleichen Ästhetik für aber demokratische Inhalte zu werben, das kann man diskutieren, wie erfolgreich das ist. In dem Fall ist es so, dass auf einer anderen Perspektive man sagen könnte, okay, du lockst auch Leute diesseits eigentlich des kritischen Milieus, des demokratischen Milieus an und die schauen dann erstmal hin, sonst würden sie wegschauen, sonst würden sie sagen, ah, das ist doch wieder hier politischer Gegner, das kommt von links und so weiter, klicke ich weg, mache ich mich drüber lustig und man holt sie rein mit ihrer Ästhetik und präsentiert ihnen etwas, was diesseits ihrer Weltanschauung ist. Wie aufklärerisch, wie kritisch, wie subversiv das dann ist, lasse ich mal dahingestellt, denn man erkennt dann den Trend, sagt, wir werden so gelockt, also es gibt anscheinend eine Ähnlichkeit in der Ästhetik, es wird die Ästhetik zurückgekapert, ne? Es wird sie angewendet und gegen den politischen Gegner gebracht. Das ist ein intellektuelles Spiel, wie du es beschrieben hast, das ist sehr voraussetzungsreich, um das sozusagen kontextualisieren und einordnen zu können und ich bezweifle die Wirkung auf der politisch rechten, rechtsextremen, neofaschistischen Seite, denn dann ist so, okay, also jetzt werden wir, jetzt nimmt jemand unsere Ästhetik und zeigt uns das, was wir ablehnen, was wir bekämpfen, was wir kritisieren und so weiter, das wird zu, finde ich, viel führen, also zu einer Auflehnung oder irgendwie einem Shitstorm und so und Leute, die eh schon über die Aufklärung der Aufklärung aufgeklärt sind, die nehmen das so als einen Moment des Entertainments, also eine Form des politischen Entertainments. Das führt auch zu nichts. Insofern, do it, aber es wird politisch, aufklärerisch, aus meiner Sicht keine Konsequenzen haben.
Ein Meme ist ein Meme ist ein Meme. Markus, wir kommen von den Online-Faschisten zur kleinen Faschistin. Was hast du uns mitgebracht?
Ich werde euch mit nach Frankreich nehmen und zwar zu Jérôme Leroy's Roman Die kleine Faschistin. Dieser Kriminalroman spielt in einem Frankreich, das mitten im sozialen und politischen Chaos steht, wie eine Warnung vor dem, was auch uns drohen könnte. Die Regierung scheitert und die extreme Rechte steht vor den Toren der Macht. Leroy verfasst einen Noir-Roman über die französische Demokratie, voller Humor, Ironie und scharfsinniger Gesellschaftskritik.
Zwischen Fakten und Fiktionen. Bücher.
Leroy ist Autor, Literaturkritiker und Herausgeber. Er hat mit der Blog, das 2011 erschien, einen Zyklus begonnen. Dieser Roman erzählte vom Aufstieg einer rechtsextremen Partei in Frankreich, dem Bloc Patriotique. Vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs demokratischer und republikanischer Werte. Das ist einer der Schlüsselromane, wenn nicht der Schlüsselroman zum Aufstieg des Front National in Frankreich. Dann folgte Der Schutzengel im Jahr 2014, Die letzte Französin im Jahr 2018, Die letzten Tage der Raubtiere im Jahr 2022, da ist vor allem der Präsident, um den es geht, Emmanuel Macron, und heute aktuell Die kleine Faschistin, das ist 2025 in Frankreich erschienen und gerade in deutscher Übersetzung in der Edition Nautilus. Dieser Zyklus, dessen Ausgang immer düsterer erscheint, zeigt hinter der demokratischen Fassade den Aufstieg von Extremismus, Hass und politischer Gewalt, von Autoritarismus und Illiberalismus. Jede Ähnlichkeit mit der politischen Realität ist natürlich kein Zufall. Im Zentrum steht immer wieder der Aufstieg des Front National und des Rassemblement National. Die kleine Faschistin spielt ungefähr in der heutigen Zeit. Leroy spielt oft mit einer leichten Zukunftsprognose, um nicht von der Realität eingeschränkt zu werden. Wir befinden uns somit am Ende der 2020er Jahre in Nordfrankreich. Vor dem Untergang unserer Republik, wie es im Buch heißt. Das Land ist orientierungslos, das Ende der Demokratie steht bevor. Der Präsident, den alle nur den Verrückten nennen, hat gerade zum dritten Mal in 3 Jahren die Nationalversammlung aufgelöst. Das Land steht in Flammen, Unruhen in den Vororten, Streiks, Zusammenstöße zwischen Polizei und Umweltaktivisten. Die Rechtsextremen, die längst ihre Fratze stumpfer Brutalität hinter einer bürgerlichen Maske verbergen, frohlocken, denn das allgemeine politische Chaos bringt sie einer Regierungsübernahme immer näher. Der Ton des Romans ist äußerst ironisch, satirisch, vernichtend, zwischen Realismus und schwarzer Komödie, hin und her changierend, und es gibt viele Tarantino-Momente, die ich euch aber jetzt nicht vorstellen werde, die müsst ihr lesen, wenn euch der Roman interessiert. Wir treffen auf identitäre Schlägertrupps, die Löwen von Flandern, und auf Intrigen bis hin zum Mordkomplott. Wir erwarten einen Staatsstreich und erleben eine junge Frau, die mit ihrem bisherigen Leben brechen wird. Jérôme Leroys neuer Kriminalroman wirft einen scharfen Blick auf Frankreich, den Aufstieg des neuen Faschismus, und beschreibt mit beißender Ironie die Krise der Republik. Wir befinden uns in einer Kleinstadt am Atlantik, an der Grenze zu Belgien. Hier wächst die kleine Faschistin, wie Francesca zu Hause liebevoll genannt wird, als Enkelin eines italienischen Faschisten und einer flämischen Kollaborateurin, zwischen Schießstand und rechtsintellektuellen Klassikern, zwischen Joints, Schlägereien und Neonazi-Kneipen auf. Ihre Eltern gehören eher der rechtsextremen identitären Bewegung an, und sie kann sich nicht vorstellen, jemals anders als rechts oder rechtsextrem zu denken. Das hält sie jedoch nicht davon ab, ihre Kindheitsliebe, Jugota, die Treue zu halten, dem Sohn eines kabilischen Kommunisten, bis dieser mit 14 ermordet am Strand gefunden wird. Jede hat ihre, seine Widersprüche. Von nun an gibt es für Francesca nur noch ihren großen Bruder Nils, ihr Idol, dem sie begeistert in den identitären Schlägertrupp der Löwen von Flandern folgt. Doch auch Nils wird bald nicht mehr am Leben sein. Er mordet bei einer Schießerei mit der belgischen Mokromafia. Und Francesca wird herausfinden, dass Nils ein Incel war, wodurch ihre Welt, wie nach dem Tod von Jugota, ein zweites Mal zusammenbrechen wird. Als Francesca 20 ist, steht Frankreich vor dem Zerfall. Der Verrückte im Élysée löste, wie schon gesagt, immer wieder die Nationalversammlung auf. Der patriotische Block rückt der Regierungsübernahme näher. Die Technokraten an der Macht werden der Gewalt im Land nicht mehr Herr. Francesca ist groß und blond, brutal und wütend. Francesca ist hart. Und diese Härte rührt von den beiden zuvor beschriebenen Schicksalsschlägen. Sie hat eine große Lust, Menschen und vor allem Männer brutal zusammen und ins Koma zu schlagen. Seinem Kriminalroman reflektiert Jérôme Leroys die Krise der Republik, die Segregation der Städte und den Verlust von Hoffnung in der Gesellschaft. Er zeichnet den Aufstieg der extremen Rechten, rassistischen Polizeigewalt und die schleichende Übernahme der Macht der neuen Rechten nach. Francesca hat nicht viel gemeinsam mit Patrick Bonwall, einem gewählten Sozialisten und möglichen Premierminister. Er ist 60 Jahre alt, hat aber eine Midlife-Crisis. Das ist der Vorteil der steigenden Lebenserwartung, bemerkt der Erzähler. Und wider Erwarten erleben diese beiden eine rasante Liebesgeschichte. Das ist unwahrscheinlich. Wenn alles auseinanderfällt, bleibt bei Leroy immer die Liebe und die Poesie. Leroy betrachtet den Kriminalroman als Raum für literarische Experimente. Dieser ist wie ein Puzzle konstruiert, was das Lesen besonders dynamisch macht. Vor allem aber ist das Spiel mit dem Erzähler erfreulich. Er tritt schon im ersten Satz in Erscheinung, spricht den Leser an, kommentiert die Ereignisse und gibt den ironischen und distanzierten Ton vor. Und man fragt sich bis zum Schluss, wer er ist. Schicksalhafte Wendungen bestimmen die Romanhandlung. Und eine Gewissheit: nur individuelle Entscheidungen ermöglichen es, sich dem Bestimmtwerden von und dem Gefangensein in kollektiver Politik zu entziehen. Am Ende wird entsprechend eine Aussage des ehemaligen französischen Premierministers Léon Blum aus dem Jahr 1940 zitiert. Und diese Aussage möchte ich hier nochmal zitieren. Um sich aus dem Strudel zu befreien, bedurfte es also nur eines Moments der Kaltblütigkeit, eines Moments der Reflexion. Aber man dachte nicht nach. Man ließ sich mitreißen, wie eine Masse in Panik, durch die kollektiven Strömungen aus Abscheu und Feigheit. Zitat Ende. Marc, lassen sich diese französischen Verhältnisse auch auf Deutschland übertragen?
Da muss man, glaube ich, prüfen, ob es um die äußeren oder die inneren Verhältnisse geht. Ich glaube, der unendlich romantische Blick, die Idee, dass du mit individuellen Entscheidungen dich irgendwelchen politischen Realitäten entgegenstellen kannst und dass dann am Ende es doch immer wieder um die Liebe geht, da muss man vielleicht ein urromantischer Franzose sein, um das so zu fühlen und nachfühlen zu können. Ich habe den Roman nicht gelesen, du hast ihn vorgeschlagen, er klingt wahnsinnig spannend, wahnsinnig unterhaltsam. Wenn das das richtige Wort ist, ist natürlich auch irgendwie harter Stoff, aber es klingt gut, es klingt sehr gut. Naja, also, ja, meine ich tatsächlich so. Also ich habe ich kann natürlich die Auswirkungen, die das auf die Romanfiguren hat, jetzt nicht abschätzen, aber das ist natürlich ein sehr romantischer oder vielleicht auch naiver Gedanke, dass du sagst, dass diese, ein Stück weit nachvollziehbar, dass diese Individualentscheidungen dich prägen, wie weit man sich einem System komplett entziehen kann, sei jetzt mal in Frage zu stellen. Ich finde sowieso im Vergleich zu Deutschland, dass Deutschland natürlich eine ganz andere politische Kultur hat. Das siehst du auch bei jedem Gesetzeserlass, wo in Frankreich sofort große Proteste sind, massenhafte Proteste, nachhaltige Proteste. Die haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihrer Demokratie, zu der Stimme, die sie als Volk haben. Insofern lässt sich das, glaube ich, nicht wirklich vergleichen. Aber vielleicht gut, wenn wir das mal lesen hier und uns vielleicht eine Scheibe davon abschneiden und jeder seine individuelle Stimme dann und seine eigene Wut vielleicht auch findet.
Ja, ich finde, ich fand das beim Lesen ganz schön. Du findest viele Milieus wieder. Natürlich so ein Moment einer individuellen Biografie, was löst sozusagen eine Sozialisation aus? Wie wird man in den Milieus sozialisiert, die neofaschistisch sind, rechts sind? Das finden wir in Deutschland ja auch immer wieder, auch wenn wir uns sozusagen mit dem Erstarken des Neofaschismus, gerade bei jungen Leuten in Deutschland auch, nicht nur bei jungen Männern, sondern eben auch bei jungen Frauen. Das ist ja etwas, was wir in Deutschland immer stärker zunehmend finden. Es ist hip, Fascho zu sein, es ist hip, rechtsextrem zu sein. Und das ist nicht nur eine männlich dominierte Kultur, das ist eine zunehmend auch weiblich bestimmte Kultur, dass das auch mit Verhärtungen zu tun hat. All das finde ich schon vergleichbar. Natürlich ist nichts immer eins zu eins zu setzen. Die Rolle von Momenten wie die Identitären, von Schlägertrupps, die wir auch haben, aber eben hinzu, wir wechseln unser Gesicht von der Fratze der Brutalität hin zu Faschos in Nadelstreifen. Auch das ist sozusagen etwas, was man durchaus findet, also wo man sieht, das sind nicht singuläre nationale Phänomene, wenn wir über Neofaschismus sprechen, sondern es ist schon so ein Tableau, das sich eben aufbreitet in Europa, aber auch außerhalb von Europa, auch wenn man sich gerade natürlich den Blick in Amerika walten lässt und so weiter mit all auch den Unterschieden. Und das Interessante ist immer die Frage, ja, was kann man denn tun? Und dieser Moment, das ist ein sehr, sehr französischer Moment, sehr existenzphilosophischer Moment der Wahl, dass das sozusagen unsere Freiheit bestimmt, dass wir wählen können, ja, und nicht für uns wählen lassen. Und das ist so eine urfranzösische Idee. Und dann zu sagen, naja, also ich kann mich solchen Milieus und solchen Ideologien nur entziehen, indem ich wähle und dann ich erkenne, dass ja, sie lebt ja in diesen Widersprüchen. Sie ist, wird als Faschistin groß, liebt aber einen kabilischen Jungen, so, der dann von ihrem Bruder ermordet wird, weil der das natürlich nicht will als Nazi. Und dann lernt sie einen Sozialisten kennen. So, das ist natürlich alles auch sehr romantisch gedacht, aber da geht's und dann lassen die sich treiben und die wissen, die beiden haben auch keine Zukunft zusammen, aber sie lassen sich treiben und aus ihren Milieus treiben. Also Bonwall steigt auch aus seinem Milieu, aus der Politik und so weiter aus. Und das ist, glaube ich, dieses Moment, seine Wahlfreiheit zu nutzen und nur sich selber aus kollektiven Kontexten befreien zu können. Zutiefst französisch, aus der philosophischen Perspektive, aus der romantischen Perspektive, aber eben auch eine sehr schöne Milieubeschreibung. Und ich empfehle allen, die das interessiert, also diesen ganzen Zyklus von der Block ausgehend, um mal in Lebenswelten und nicht nur theoretisch zu erleben, was es heißt, Faschistin zu werden, Faschistin zu sein und wie man sich eventuell auch lösen könnte und welche und vor allem, und das ist ein ganz wesentlicher Moment, der mit Deutschland sehr nahe ist, das Scheitern der demokratischen Regierungsparteien, das Versagen der demokratischen Regierungsparteien führt zu den Erfolgen neofaschistischer Parteien. Das war beim Front National, beim Rassemblement National, gleiches Thema wie bei der AfD und da sind wir, glaube ich, sehr nah dran. Marc, mein Lieber, wo wirst du uns hinführen, damit wir endlich über neue Feiertage und nicht mehr über Ostern nachdenken müssen.
Zu Feiertagen führe ich uns nicht, ich führe uns in die Welt des Sports und wir sprachen unter anderem gerade über männlich dominierte Kulturen. Auch dieses Thema lebt davon. Es geht um Sportkleidung für Frauen als Geschichte der ständigen Fremdbestimmung.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, Markus, ich bin auf dieses Thema und den Artikel, den ich auch in die Shownotes packe, der das gut zusammenfasst, das ist ein Artikel von Science Notes. Ich bin aber auf den Artikel aufmerksam geworden durch das Pressefoto, was diesen Artikel begleitet. Da hat nämlich eine Fotografin, ich glaube aus Köln, seht ihr nochmal dann im Artikel, hat junge Sportler in die Outfits ihrer weiblichen Sportkolleginnen gesteckt. Und es ist insofern ein Eyecatcher, dass es absurd aussieht. Zumindest für mich, für, glaube ich, viel gelernte Sportler-Bild-Ästhetik oder so. Du siehst irgendwie junge Männer in so ganz knappen Volleyball-Höschen und Bikinis. Und das fand ich ein sehr gutes Symbolbild, weil das natürlich einfach nur durch das Austauschen der Geschlechtsidentitäten klar macht, ja, wie vielleicht diskriminierend auch diese Outfits sind. Und der Artikel fasst das gut zusammen. Ich führe euch kurz durch und dann diskutieren wir drüber. Also der Artikel in Science Notes erzählt die Geschichte der Sportkleidung für Frauen. Und zwar als Geschichte, ich habe es gerade eingangs schon erzählt, als Geschichte ständiger Fremdbestimmung. Galt mal als zu freizügig, zu unpraktisch, zu wenig weiblich, mal zu sexy. Das geht los mit ganz frühen Badeanzügen und Korsetts eben bis zu heutigen Wettkampf-Outfits. Und der Artikel erkennt eine Linie, die sich durchzieht. Frauen sollen sich zwar sportlich bewegen dürfen, aber möglichst so, dass ihr Körper kontrolliert, bewertet und ästhetisch verwertbar bleibt. Die Autorin spitzt das dann auf eine zentrale Forderung zu. Nicht Sitte, nicht Tradition und nicht Vermarktung sollten über Sportkleidung entscheiden, sondern natürlich die Athletinnen selbst. Das ist eine zentrale These, total nachvollziehbar, finde ich. Und es ist aber auch interessant, was sie da nachzeichnet. Ich will jetzt nicht den ganzen Artikel nacherzählen, aber so ein paar Schlaglichter setzen. Sie geht historisch durch von Annette Kellerman 1907 in Boston bis hin zur Gegenwart, weil eben die zentrale These im Raum steht, dass Kleidung im Frauen- oder Mädchensport noch immer nicht Teil von einem neutralen Funktions- oder Sportmittel ist, sondern immer Teil von einem sozialen Erwartungssystem. Und das ist einer der zentralen Punkte, die sie macht. Sie zitiert zum Beispiel eine Studie, eine britische Studie von Tess Howard, die dieses Spannungsfeld als Konflikt zwischen sportlicher Leistung und gesellschaftlich erwarteter Weiblichkeit erkennt. Deutschlandfunk fasst da nochmal zusammen, dass geschlechtsspezifische Sportkleidung Einfluss darauf haben kann, ob junge Frauen dem Sport überhaupt treu bleiben. Also einen ganz großen Einfluss auch wirklich auf Sportlerinnen, Biografien und ja, den Erfolg im Sport überhaupt auch auswirken kann. Und so zieht sie das durch. Also sie kommt zu einem spannenden Punkt, weil es gibt auch einen recht aktuellen Punkt. In Beachvolleyball wurde eine norwegische Spielerin 2021 tatsächlich mit 1500 Euro Strafgeld belegt, weil sie dann statt der vorgeschriebenen Bikinihosen Shorts getragen haben, also etwas mehr sozusagen an Kleidung. Die Regel wurde dann danach auch geändert, aber auch nur auf eng anliegende Shorts. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplette Freiheit gibt, aber das ist nochmal ein sehr klarer Fall dafür, wie bestimmte Kleidungsvorgaben wirklich auch institutionell vorgeschrieben werden. Und da steht ganz klar dann auch ohne harte Pflichten, selbst wenn die weg sind sozusagen, wirken dann trotzdem noch mediale Erwartungen, auch Kameraführung, auch die Vermarktungslogiken sexualisierend, gerade für Sportlerinnen. Die Debatte ist immer noch nicht abgeschlossen und zeigt einfach wieder, dass es ja wie so ein kulturelles Kampffeld gibt, einfach für Sportlerinnen Kleidung. Tja, und dann ist eben die Frage, wie ist die Haltung dazu? Also ich finde, bis heute ist es jetzt keine funktionale Frage, sondern Teil von einer ganz langen Geschichte von Selbst- und Fremdbestimmung, die da verhandelt wird. Es wird immer wieder nicht danach gefragt, was Athletinnen eigentlich brauchen für Leistung, Komfort und so weiter, sondern es wird immer von außen verhandelt, wie der Körper da bewirkt. Ist er attraktiv, vermarktbar, sittsam, feminin, was auch immer da eben die Kategorien gewählt wurden. Und deswegen kann ich mich nur dieser Forderung irgendwie aus dem Artikel anschließen. Was sagen denn die Athletinnen einfach selbst? Was brauchen sie für ihren Sport sozusagen? Deswegen meine Frage an dich, Markus, lässt sich diese Geschichte als Konflikt zwischen Leistung und Weiblichkeitsideal lesen und steht da vielleicht beispielhaft auch für andere Themen, wo es ähnliche Konflikte gibt für dich?
Ja, das ist ein super Beispiel, ein super Thema und ich habe mich schon lange gefragt, warum die Idee, eine Mannschaft spielt, trittst für ein Land an, du bist Spitzensportlerin und so weiter, warum es diese Normen der Kleidung gibt, also Normen für Männer, für Frauen, für also Regelungen für queere Personen gibt es ja zum Beispiel gar nicht. Für Transpersonen und so weiter gibt es ja überhaupt keine Regelung. Es gibt ja nur ein binäres Bild, Sport, Männer, Frauen, fertig. Und dafür gibt es Sportkleidung. Und natürlich hat es eben diese durch diese objektivierende Momente, diese sexualisierenden Momente, diese auch, das sind Momente des Übergriffigen. Also möchten Sportlerinnen überhaupt so auftreten in ihren Kleidung, in dieser Kleidung und so weiter? Möchten sie sich damit repräsentieren, ihre Mannschaft, sie sich selbst, ein Land und so weiter? Und diesen großen Normierungsprozess könnte man doch auflösen, indem man sagt, klar, also wenn du jetzt für ein Land spielst, muss irgendwo das Emblem deines Landes sein. Dann sagt man, okay, also wenn die einen blau sind, die anderen weiß sind, dann muss das irgendwie gehalten sein. Aber innerhalb dieses Spektrums, dieser Minimalanforderungen einer Repräsentation, eines Vereins, eines Landes und so weiter, zu sagen, naja, ich bestimme selbst darüber im Sinne auch einer Funktionalität, dann bestimmte Sportkleidung muss eine bestimmte Knappheit haben, muss eine bestimmte Aerodynamik haben und so weiter. Das liegt dann aber an den Sportarten selbst. Aber in diesem Spektrum habe ich noch die Möglichkeiten. Dann werden natürlich sofort alle sagen, ja, das ist total dumm, kleiner, hast du überhaupt keine Ahnung, es gibt Sponsorenverträge, es gibt Leute, die Sportkleidung machen. Und man macht doch nicht für jeden individuell seine Sportkleidung, das ist ein kompletter Unsinn, das geht nicht. Aber dieses Moment einer Normierung und einer Fremdbestimmung ist eben auch Ausdruck eines regelgeleiteten kulturellen Tuns, nämlich des Sports, dass er immer sagt, es gibt Regeln, die sind festgesetzt, halt dich dran, sonst kannst du nicht mitmachen. Und das hat aber all diese negativen Aspekte, die du auch gerade beschrieben hast. Und das finde ich ein zurzeit nicht auflösbares Dilemma. Zum Beispiel fragt jemand die SportlerInnen, ob ihnen die Sportkleidung so gefällt, ob sie sich wohl, unwohl damit fühlen, ob sie sich repräsentiert damit fühlen, ob sie sich so sozusagen auch darstellen möchten, ja, sich selbst performativ aufführen möchten und nicht nur durch ihre Leistung. Aber das würde einen größeren Diskussionsprozess auslösen. Und das will man natürlich nicht im Spitzensport. Weil man sagt, das ist alles peripher, es geht doch nur um die Leistung. Aber es geht um viel mehr als um Leistung, ja. Und das ist sozusagen dieser Konflikt, der sich hier auftut. Wofür ich einfach mal sozusagen dafür wäre, diese Prozesse zu hinterfragen. Weil jemand, der damals, ich bin ja Tennisspieler gewesen, ja, also meine Nicht-Karriere, zumindest als Jugendlicher, hat es ganz gut geklappt, den kleinen runden Ball von A nach B zu schlagen und zurück oder auch nicht, ist so gewesen, dass Andre Agassi der Erste war, der wie damals ein Modelabel, das ich ja sehr mag, Fred Perry, zum ersten Mal das Poloshirt eingeführt hat im Tennissport und damit halt die Regeln des Sports komplett umdefiniert hat, wo man von den langen Hosen und den langen Kleidern zu den kurzen Hosen, den kurzen Kleidern gekommen bist und dann auch irgendwann so war, dass Tennisspielerinnen keine Röcke mehr tragen müssen, sondern eben auch Shorts tragen können und so weiter. Es gibt diese Transformation und Andre Agassi war der Erste, der Denim eingeführt hat. Also die Nike Jeans Shorts und er hatte dann diese Fukuhila Frisur, die auch damals nicht schön, aber sie wurde als wild gelesen und er hat aber die Regeln des Sports. Lange Haare, wilde Mähne, gefärbt, natürlich nicht toll, aber er war gefärbt. Jeans Shorts, ein anderes Shirt, über Nike gemacht. Ja, und das ist ein Markenzeichen geworden. Und das geht alles. Es geht schon und nicht nur individuell. Und darüber könnte man nachdenken. Diese Räume sollte man schaffen. Das wird aber nicht passieren. Und so werden diese Dominanzverhältnisse nicht umgebaut und diese negativen Markierungsprozesse. Also totale Subversion. Macht das nicht mit, liebe Spitzensportlerin, liebe Freizeitsportlerin und so weiter. Totaler Individualismus. Fuck the system. Halleluja.
Dem kann ich mich doch nur anschließen, gar nicht mehr viel sagen. Lasst diese Worte durch euer Wochenende schallen, liebe Fugis. Fuck the system, raus aus der Podcast-Welt. Geht auf die Straße, in welchen Sportklamotten auch immer ihr möchtet. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind nächste Woche wieder für euch da mit neuen vergoldeten Schlagzeilen. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.